Defizit, Haushalt, Grundsteuererhöhung, unsere hier Zukunft bei Conti. Kommerzbürgermeister Stefan Kiewik hat in seinem ersten Amtsjahr einiges zu stemmen. Aber wie geht's jetzt weiter? Und wie blickt er zurück? Das klären wir in dieser Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde, dem Podcast der Walschen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 36 vom 3. Februar 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und ich bin ein wenig verschnupft, aber das Interview haben wir geführt, wo es noch nicht so war, von daher geht es normal weiter. Diese Folge ist ein wenig anders, denn ich habe Korbachs Bürgermeister Stefan Kiewik zum Gespräch im Rathaus getroffen. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt zieht er jetzt Bilanz und die fällt ambivalent aus. Die weiteren Themen dieser Folge sind dann, warum die Stadt trotz Geldnot 3 Millionen ins Freibad steckt, wie Korbach mit der Unsicherheit bei Conti umgeht und welche Ideen es für die Innenstadtbelebung gibt. Und wann vielleicht Glasfaser endlich mal auf die Ortsteile kommt. Los geht's! Mir sitzt ein Mann gegenüber, der von sich sagt, er wäre ein echter Korbacher. Er ist in Korbach geboren, lebt in Rehna seit vielen Jahren, ist bei der Feuerwehr aktiv und er hat auch einen sehr prominenten Job in Korbach. Er ist nämlich der Bürgermeister seit einem Jahr. Vor mir sitzt Stefan Kiewik. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Beziehungsweise ich muss ja sagen, ich bin zu Gast im Rathaus heute, also danke, dass wir hier sein dürfen. Der Anlass für das Gespräch ist, ein Jahr im Amt und wir nehmen das mal zum Anlass, zurückzuschauen und mal vorauszuschauen, was ist passiert. Und wir haben diesen Podcast aufgenommen am 22.01.26 und ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, ich mich natürlich auch.
Gut, Herr Kiewik, ein Jahr Bürgermeister. Spontane Frage, welche drei Worte fallen Ihnen zu diesem Jahr ein, spontan? Ui. Was beschreibt es am besten?
Drei Worte, spannend. Spannend. Interessant und vielschichtig.
Okay. Was, wenn Sie an spannend denken, was war so ein spannender Moment im vergangenen Jahr?
Ja, die vielen neuen Dinge, die ich habe kennenlernen dürfen. Ich habe so scherzhaft gesagt, im ersten halben Jahr habe ich gefühlt jeden Tag was Neues kennengelernt, auch wenn ich die Korbacher Stadtgesellschaft und die Struktur auch der Politik und unseres Vereinslebens schon sehr gut kannte aufgrund meiner ja mittlerweile 52 Lebensjahre, die ich halt alle hier in unserer Region verbracht habe. Dennoch war es halt dann doch so, wenn man in die Tiefen der Verwaltung einer Kreis- und Hansestadt einsteigt, kommen dann doch viele Dinge halt auf den Tisch, die man vorher so in der Tiefe nicht kannte.
Okay, wir machen verschiedene Themenblöcke. Ja. Wir fangen jetzt mal an mit den Finanzen. Das interessiert ja viele, da ist sehr vielschichtig das Thema. Im Wahlkampf haben Sie gesagt, ich sehe mich in der Mitte und ich werde nie ein Parteibuch besitzen. Unterstützt wurden Sie aber dann trotzdem von Parteien, zum einen von der CDU, den Grünen und den Freien Wählern. Im Dezember 25 hat die CDU jetzt als einzige Fraktion ihren ersten Haushalt abgelehnt. Aus Wahlkampfgründen, wie andere Fraktionen kritisieren. Wie gehen Sie damit um, dass jetzt die größte Unterstützerin Ihnen weggebrochen ist?
Also die genauen Begründungen, warum halt die eine Partei den Haushalt nicht mittragen konnte oder wollte, das habe ich nicht weiter eruiert, weil am Ende des Tages war wichtig für die Stadt Korbach, damit wir handlungsfähig sind, dass wir einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen. Und die Begründung war letzten Endes, die gesagt wurde, man wolle die Erhöhung der Hebesätze halt so nicht mittragen, zur Wahrheit gehört. Und das hat uns tatsächlich auch der Landkreis in seiner Haushaltsgenehmigung mit entsprechend ins Stammbuch geschrieben, dass nur mit der Erhöhung dieser Hebesätze ein genehmigungsfähiger Haushalt aufstellbar gewesen wäre. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen, der Landkreis als Aufsichtsbehörde hat uns ausdrücklich oder hat die verantwortlichen Gremien ausdrücklich dafür gelobt, dass sie ihrer politischen Verantwortung nachgekommen sind und eben die Hebesätze anzupassen. Das ist, wie gesagt, die größte mich unterstützende Partei ist, die das abgelehnt hat. Das ist schade. Das heißt aber nicht, dass wir an vielen Themengebieten trotzdem weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten.
Okay, trotzdem ist es natürlich schon was Besonderes, sage ich mal, auch in der Korbacher Stadtpolitik-Geschichte. Kai Schumacher von Freien Wählern hat der CDU öffentlich Verweigerungspolitik vorgeworfen und Bernd Kramer von den Grünen nannte das Verhalten zumindest spannend für eine Partei, die sie unterstützt hat. Teilen Sie die Einschätzung?
Sehen Sie es mir nach, wir sind im Kommunalwahlkampf und da werde ich möglichst wenig Partei für einzelne Parteien ergreifen. Ich habe, wie gesagt, das zur Kenntnis genommen. Ich musste es akzeptieren. Ich habe dafür geworben, den Haushalt nicht abzulehnen, sondern dem Haushalt zuzustimmen, weil wir schlicht und ergreifend auch aufgrund von zum Beispiel hohen Kreisumlagen keine anderen Optionen hatten. Verschiedene Parteien haben in den Haushaltsreden gesagt, sie hätten den Haushaltsentwurf dezidiert durchgearbeitet und keine großen Einsparmöglichkeiten gefunden. Und gehen Sie davon aus, und das dürfen gerne auch die Bürgerinnen und Bürger natürlich davon ausgehen, dass sich sowohl die Verwaltung als auch der Magistrat es sich in vielen Runden, vielen Gesprächsrunden, vielen Diskussionsrunden nicht einfach gemacht hat mit der Haushaltsaufstellung. Nur die äußeren Rahmenbedingungen sind so, wie sie sind und die finanziellen Fragestellungen betreffen nicht nur Korbach, sondern betreffen alle Kommunen im Landkreis und auch darüber hinaus.
Auf die Einsparungen kommen wir gleich auch nochmal, die dann daraus resultieren. Die CDU hat ja keinen eigenen Antrag gestellt zum Haushalt. Und Fraktionschef Jannik Göbel sagte, bei dieser Haushaltslage mache das keinen Sinn. Haben Sie also keinen einzigen Sparvorschlag von der CDU bekommen? Ist das richtig?
Das hat Herr Göbel ja selbst so gesagt. Auch das ist korrekt. Wir haben keine Änderungsanträge, die gehen ja dann auch in die öffentlichen Sitzungen. Wir haben keine Änderungsanträge der Partei bekommen.
Okay. Jetzt ist nach vielen Jahren der Korbacher Haushalt, nach vielen, vielen Jahren mit einem Defizit verabschiedet worden. Das erste Amtsjahr sozusagen geht vorbei. Haben Sie sich das so vorher so vorgestellt, dass das kommt?
Naja, wenn man vielleicht nicht nur auf den Haushalt 26 schaut, sondern auf den Haushalt 25, dann könnte man auf die Idee kommen, dass man im Jahr 24, als man den Haushalt für 25 verabschiedet hat, diesen bei etwas anderer Herangehensweise auch schon mit einem Defizit von ca. 1,8 Millionen Euro hätte aufstellen können, wenn man es gewollt hätte, weil die Kreisumlageerhöhung, die dann in 25 wirksam wurde, die war zwar in 24 noch nicht beschlossen, es war aber klar, dass wir dort erhebliche Defizite im Kreishaushalt sehen, sodass der Kreis schlicht und ergreifend keine andere Möglichkeit hatte, für 25 die Kreisumlage zu erhöhen. Am Ende des Tages haben wir diese zusätzliche Ausgabe dann Mitte oder beziehungsweise Ende 2025 dann nachträglich genehmigt in der Stadtverordnetenversammlung. Heißt mit anderen Worten, man hätte den Haushalt bei Berücksichtigung der anstehenden Kreisumlage auch für 25 schon nicht ausgeglichen aufstellen können.
Also im Nachhinein sozusagen kam dann der dickere Batzen.
Nein, das war bekannt, dass der Batzen kommt. Man hat halt nur bei der Haushaltsaufstellung 24 gesagt, wir wissen nicht, was an Kreisumlagenerhöhung kommt. Deswegen gehen wir erstmal davon aus, es bleibt alles beim Alten. Es war allerdings aufgrund der Entwürfe schon sehr, sehr klar, dass der Kreishaushalt hochdefizitär in 25 sein wird und der Kreis sich keine andere Möglichkeit haben wird, als das über die Kommunen gegenzufinanzieren.
Jetzt hat das ja auch konkrete Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Sie haben gesagt, sie haben es sich nicht einfach gemacht. Am Ende des Tages haben trotzdem viele Korbacher indirekt oder direkt Post bekommen von der Stadt für den Grundsteuerbescheid oder von der Gewerbesteuer oder der Spielapparatesteuer, die alle gestiegen sind. Die Grundsteuer B um 150 Prozentpunkte, Grundsteuer A um 95 Prozentpunkte. Trotzdem bleibt dann ein Defizit von 2,4 Millionen. Wie konnte es so weit kommen?
1,6 Millionen Euro ist das Defizit.
1,6, Entschuldigung.
Aber ja, wie konnte es so weit kommen? Ich bringe nur ein Beispiel. Korbach hat in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel Geld investiert in das Thema Kinderbetreuung. Wir haben unterschiedlichste neue Kindertagesstätten gebaut, zum Beispiel in Meinringhausen, zum Beispiel den Kindergarten Tante Käthe. Der Hanse-Segler Kindergarten des DRK ist neu gebaut worden im Bereich des Kreishauses und die Kosten dafür trägt, allerdings die Betriebskosten tragen dafür auch die Stadt. Heißt mit anderen Worten, wir haben allein bei der Kinderbetreuung ein Defizit im Haushalt von ca. 11 Millionen Euro. Mit anderen Worten, hätten wir dieses Defizit nicht, hätten wir überhaupt kein Haushaltsproblem. Ich will damit sagen, die Bund und Land machen das seit Jahren und das wird ja nicht nur von Bürgermeister Stefan Kiewig bemängelt, sondern von allen kommunalen Spitzenverbänden, von vielen Kommunen, von vielen Bürgermeistern. Die Waldeck-Frankenberger Bürgermeister waren zusammen mit anderen nordhessischen Bürgermeistern in Wiesbaden und haben sehr darauf gedrungen, die Kommunalfinanzen vernünftig aufzustellen, nachhaltig aufzustellen, sodass die Kommunen Luft zum Atmen haben. Das ist bis jetzt vom Land und Bund da viel zu wenig passiert. Man hat über die Jahre Aufgaben an die Kommunen delegiert und hat vergessen, in Anführungsstrichen, auf Bund- und Landesebene dieses gegenzufinanzieren. Und das ist das Problem, das ist die Suppe, die die Kommunen am Ende des Tages auslöffeln müssen.
Jetzt investiert die Stadt ja trotzdem 2026 ordentlich. Der größte Posten, Freibad, mit anteilig jetzt 3 Millionen Euro. Und gleichzeitig, da sind wir bei der Streichliste, streichen Sie für die Sanierung des Musikschulgebäudes 1 Million oder für die Dacherneuerung am Museum 800.000. Wie kommen die Prioritäten da zustande?
Ja, schlicht und ergreifend, die beiden angesprochenen Sanierungsmaßnahmen, die lassen sich halt noch schieben, weil die Bauunterhaltung es auch so noch auf dem noch hinbekommt, dass das Gebäude, die Gebäudesubstanz erhalten wird, aber mittelfristig müssen wir halt dort dran. Das Freibad ist halt eine Investition auch in die Zukunft. Ich persönlich kann mir Korbach nur schwer ohne Freibad vorstellen. Und das ist eine Investition, die ist auch in diesem Jahr ja beschlossen worden. Sie waren ja auch in den Sitzungen, ich glaube, immer mit dabei, sofern sie öffentlich waren.
Sehr gerne, ja.
Wir haben das sehr, sehr kontrovers diskutiert, auch, auch hart diskutiert und damit gerungen, ob Korbach sich ein Freibad leisten kann und soll. Das ist ja am Ende des Tages die Kernfrage. Die Mehrheiten sind entsprechend beschlossen worden. Und wir sind halt dort einfach in der Bredouille, entweder investieren wir jetzt die nächsten Jahre in das Freibad und setzen damit auch die Fördergelder von über 4 Millionen Euro vom Bund ein, oder wir machen es nicht. Und wenn wir es nicht machen, dann wissen wir nicht, ob wir das noch jemals machen werden können.
Okay, die CDU sagt, Jannik Gübel hat sich ja etwas selbstkritisch gegeben in seiner Rede, die Korbach habe möglicherweise über die eigenen Verhältnisse gelebt. Andere Fraktionen sagen, es sei ein Aufgabenproblem. Das haben wir jetzt schon besprochen. Wer hat denn recht?
Ich will nicht tatsächlich an der Stelle in die Vergangenheit zu sehr schauen, weil das sind am Ende des Tages Beschlüsse, die sind in den vergangenen Jahren gefasst worden, um Investitionen zu tätigen. Ich habe zum Beispiel halt die Neubauten in der Kinderbetreuung angesprochen. Auch unser aus meiner Sicht sehr, sehr prominentes Projekt Zukunft Stadtgrün, wo wir den Altstadtring komplett saniert haben. Der letzte Bauabschnitt Hospitalhagen im Bereich der Voliere steht für dieses Jahr an. Das sind
1 Million Investitionen?
Du hast 1 Million in Summe, in Größenordnung 20 Millionen Euro. Und natürlich, wenn ich 20 Millionen Euro investiere und selbst wenn die zu, sagen wir einfach mal, 66% gefördert werden, bleibt dann trotzdem noch ein Drittel bei mir als Stadt an Investitionen zurück, die dann aber auch wiederum über Abschreibungen in den nächsten Jahren halt ergebniswirksam werden. Das heißt, die Abschreibungen landen dann in den nächsten Jahren in den Ergebnishaushalten. Und ja, das belastet den städtischen Haushalt. Das sind aber Investitionen, das sind auch Investitionsentscheidungen, die wurden getroffen. Das war sicherlich richtig, dass die getroffen wurden. Nur müssen wir halt jetzt in der Zukunft halt auch mit den Themen umgehen. Und da bringt es auch wenig zu sagen, ja gut, weil zurückdrehen kann ich das nicht mehr. Ich kann eine Investition, die ich getätigt habe, die habe ich dann in Bezug auf die Finanzwirtschaft entsprechend lange halt in den Büchern drin. Das ist einfach so.
Harald Rittinghaus hat gesagt von der Bürgerliste, er hat gefordert, aufzuhören, durch neue Wohltaten den Wohlfahrtsstaat zu überfordern. Das war auch ein bisschen auf Korbach gemünzt. Welche konkreten Wohltaten müssen denn wohl gestrichen werden, wenn es so weitergeht in Korbach?
Sehen Sie, da haben wir schon die erste. Das hat eine Weile gedauert. Da haben wir schon den ersten Dissens zwischen uns beiden, Herr Schmidt. Ich habe das tatsächlich, dieses Thema der Wohltaten, auch eher an die Bundes- und Landespolitik wahrgenommen. Dass das halt eher ein Vorwurf in diese Richtung war. Weil noch einmal, dort sind in den vergangenen Jahren, insbesondere halt im Bereich des Sozialen, unglaublich viele, ja, ich verwende den Begriff nochmal, Wohltaten beschlossen worden. Die Kosten wurden an die Kommunen, insbesondere an die Landkreise, weitergegeben und die Landkreise müssen sich das Geld bei den Kommunen wiederholen. Das ist letzten Endes einfach das Problem dabei. Wohltaten in Korbach an der Stelle sehe ich nicht so besonders viele. Man kann natürlich sagen, alles, was wir an freiwilligen Leistungen erbringen. Wir unterhalten eine Bücherei und ich finde es gut, dass wir das machen. Wir unterhalten ein Museum und auch das finde ich gut. Wir haben ein Hallenbad, wir haben ein Freibad, welches wir neu bauen. Wir sind ein Mittelzentrum, das heißt, wir haben auch eine gewisse Strahlwirkung nach außen hin. Und ich kann es mir schwer vorstellen, dass wir diese Einrichtungen, die ja nun letzten Endes auch für die Lebensqualität in unserer Region wichtig sind, das würde ich nicht als Wohltaten bezeichnen. Ich glaube aber auch nicht, dass das der Kollege so gemeint hat.
Okay. Ein Grundstückseigentümer in Korbach zahlt jetzt diese 150 Prozentpunkte mehr. Wenn man das jetzt einem Bürger gegenüber erklären muss, Sie haben wahrscheinlich auch ja die Diskussion schon gehabt, wofür zahlt er mehr oder was bringt ihm das sozusagen?
Ja, ihm bringt das leider letzten Endes lediglich eine finanzielle Belastung im ersten Schritt. Aber umgekehrt werden diese Gelder ja nicht dazu verwendet, um beispielsweise Wohltaten halt zu auszuschütten, sondern es wird dazu verwendet, halt die städtische Infrastruktur am Laufen zu halten. Neben den kommunalen Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel Unterhaltung unserer Feuerwehren, aber halt auch verschiedene freiwillige Leistungen, die wir uns als Korbach leisten, wenn man so möchte. Das soll ausdrücklich nicht negativ klingen, aber halt eben die angesprochenen kulturellen Einrichtungen, aber auch vieles darüber hinaus, unsere sportlichen Anlagen. Wir unterstützen auch immer unsere Vereine und das ist, finde ich persönlich, auch ganz, ganz wichtig. Und ich möchte dem Verein nicht erklären, ja okay, du kriegst jetzt halt keinen Zuschuss mehr für deine Jugendarbeit. Und das Problem ist einfach, wir sind im Bereich der Kommunen halt deutlich unterfinanziert.
Wenn sozusagen die Ausgabenseite nicht groß geändert werden kann durch Vorgaben von Bund und Land oder eben durch die Verpflichtungen der Stadt selbst, sage ich mal. Die finanzielle Lage, haben Sie gesagt, wird auch in den nächsten Jahren schwierig bleiben. Heißt das dann Steuererhöhungen in 2027?
Wenn ich das Ihnen beantworten könnte, dann würde ich trotzdem gerne hier als Bürgermeister sitzen, aber auch gleichzeitig Lotto spielen und zwar intensiv, weil dann kann ich in die Zukunft gucken, das kann ich nicht. Wir wissen nicht, wie sich die kommunalen Finanzausgleiche, KFA, auf Bundes- und auf Landesebene darstellen werden. Wir wissen nicht, wie unsere Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2026, sich entwickeln werden. Und wir wissen auch nicht, inwiefern der Kreis in welche Richtung auch an der Kreisumlagenspirale drehen wird. Das sind alles Themen, die wissen wir nicht. Die können wir, kann ich persönlich nicht seriös beantworten. Von daher sehe ich mich auch nicht in der Lage, hier eine geschlossene Frage mit Ja oder Nein zu beantworten.
Eine weitere etwas hypothetische Frage, aber wenn Sie eine einzige Stellschraube frei ändern könnten, sozusagen, um diese Finanzierungsverteilung, wie sie im Moment ist, zu ändern, wo würde man ansetzen oder wo würden Sie ansetzen?
Weil es schlicht und ergreifend der größte Batzen ist bei der Ausstattung des Sozialetats des Landkreises, wo dann der Bund endlich über die Länder eine auskömmliche Finanzierung darstellen sollte. Dann, glaube ich, hätten viele Kommunen auch kein so großes Problem.
Noch zum Abschluss dieses Blocks mal etwas persönlicher gefragt. Frustriert einen das nicht auch als Bürgermeister?
Ach, das wäre blöd, wenn ich nach einem Jahr frustriert wäre, ehrlich gesagt. Nein, das Thema, dass die Finanzen, dass die Haushaltslagen der Kommunen, dass die Haushaltslage von Korbach die nächsten Jahre anstrengend sein würden, das war bekannt. Das war absehbar. Das hat zum Beispiel auch mein Amtsvorgänger in mehreren Sitzungen oder mehreren Veranstaltungen, wo ich auch selbst zugegen war, wo er mich dann halt auch als sein Nachfolger begrüßte, auch sehr deutlich gesagt. Das ist tatsächlich so. Ich will jetzt nicht von den biblischen fetten und mageren Jahren sprechen, aber tatsächlich ist es so, dass wir momentan durch ein gewisses Tal gehen. Wir können alle nur hoffen und können auch nur daran arbeiten, dass das sich wieder ändert, aber im Moment ist es so. Allerdings war mir das bewusst und ehrlich gesagt, also ich habe in meinem beruflichen Leben schon verschiedenste Herausforderungen oder habe davor gestanden und hat mich vom Grundsatz her schrecken mich Herausforderungen nicht. Sonst wäre ich auch tatsächlich falsch auf dem oder in diesem Büro.
Gut, damit schließen wir mal den Punkt Finanzen der Stadt ab. Wir bleiben aber so ein bisschen in dem Schwerpunkt Wirtschaft und Arbeitsplätze. Nur ist das ja nicht direkt was Korbach die Stadtverwaltung zumindest oder Sie als Bürgermeister auch beeinflussen können. Trotzdem steht ja fest, Conti beschäftigt viele, viele Menschen in Korbach und direkt im Umland. Viele Betriebe hängen davon ab, der Rattenschwanz jetzt sozusagen. Es ist der mit Abstand größte Arbeitgeber und 2026 soll jetzt ContiTech verkauft werden, OSL. 800 Arbeitsplätze sind zunächst betroffen. Was kann die Stadt tun, um hier zu unterstützen oder was machen Sie?
Also tatsächlich haben wir mit dem Standortleiter, also wir heißt in diesem Fall der Landrat sogar und meine Person, haben wir ein Format verabredet, dass wir uns regelmäßig treffen. Wir haben uns zuletzt diese Woche, Mitte dieser Woche halt auch hier bei mir im Büro getroffen, um halt die aktuellen Informationen auszutauschen, weil das ist ganz klar, Sie haben es richtigerweise gesagt, Conti ist der größte Arbeitgeber in Korbach, ja. Korbach ist der.
Doch, jetzt müssen wir brechen. Jetzt machen wir kurz den Mampf, wenn ich das sage. Dann müssen wir kurz still machen und dann einfach weitermachen.
Okay. Danke. Conti ist der größte Arbeitgeber in Korbach. Conti ist aber nicht nur Arbeitgeber für Korbacher Bürgerinnen und Bürger, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, aus allen umliegenden Kommunen pendeln viele Arbeitnehmer. Rinnen und Arbeitnehmer nach Korbach hinein, um bei Conti zu arbeiten. Das heißt, nicht nur Korbach hat ein Thema mit dem Zustand oder mit der Situation von Conti und den eben angesprochenen Firmen OSL und ContiTech, sondern die gesamte Region. Und von daher ist es umso wichtiger, dass wir halt alle daran arbeiten. Und deswegen haben Landrat van der Horst, Herr Ohlwein und ich dieses Format verabredet, wo wir uns regelmäßig zu austauschen. Und ja, der Deal, also der Börsengang von OESL ist wohl weitestgehend abgeschlossen. Neuere Informationen soll es da wohl halt im Februar geben. Das ist die Info, die wir haben. Und ContiTech, die Transaktion soll halt auch in diesem Jahr, in 2026, laufen. Wir alle sind aufgefordert, halt daran mitzuwirken, dass Conti Korbach oder der Industriestandort Conti Korbach weiterhin ein starker Standort ist. Was wir als Kommune dazu tun können, Sie haben es gesagt, Möglichkeiten sind da begrenzt, weil es halt überregionale, internationale Konzerne sind, die nur bedingt auf lokale Fragestellungen Rücksicht nehmen. Aber was wir dafür tun können, als Korbach, als Bürgermeister und auch als Landkreis, als Landrat, das tun wir.
Jetzt haben wir da in der direkten Nachbarschaft die nächste Firma, die mal neu nach Korbach geholt worden ist, aus dem beschaulichen Flechtdorf, Weidemann. Die stehen ja auch vor einer möglichen Übernahme durch einen südkoreanischen Konzern. Das sind ungefähr 600 Arbeitsplätze. Sehen Sie irgendwo eine Strategie von Land oder Bund, die industriellen Arbeitsplätze im ländlichen Raum zu sichern oder sind Sie da einfach auf sich allein gestellt?
Ja, also wir sollten es nicht zu schwarz sehen aus meiner Sicht, weil in Anführungsstrichen nur, weil sich eventuell die Eigentümerstruktur ändert, heißt das ja nicht automatisch, dass ein Produktionsstandort abgängig ist. Hier reden wir davon, dass ein internationaler Konzern im Wacker-Neuson-Konzern halt einsteigen will. Stand kenne ich tatsächlich jetzt nicht im Detail, aber was können wir tun vor Ort? Wir können unsere Hausaufgaben machen und wir können dafür Sorge tragen, dass diese Unternehmen bestmögliche Produktionsbedingungen bei uns in der Region haben, bei uns in Korbach haben. Und da sind wir gerade bei dem angesprochenen Unternehmen Weidemann auf einem sehr, sehr guten Weg.
Also Weidemann, was heißt das konkret, Produktionsbedingungen? Was kann die Stadt machen?
Wir passen jetzt gerade, ich wäre sowieso drauf gekommen, wir passen gerade und das werden wir mutmaßlich auch in einer der nächsten Stadtverordnetenversammlungen halt auf der Agenda haben. Wir passen derzeit Bauleitplanungen an, um Weidemann weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Das war auch in den vergangenen Sitzungsrunden schon Thema. Wir passen den Flächennutzungsplan an, Bebauungspläne an, damit Weidemann weitere Entwicklungsmöglichkeiten hat und Weidemann wird die nächsten Jahre in Korbach halt auch nochmal deutlich investieren.
Okay, Sie haben im Wahlkampf gesagt, jetzt kommen wir mal von den größeren Konzernen weg, in der WZ, die Wirtschaftsförderung muss die Stadt wieder intensivieren. Vor Ihrer Zeit ist die Einheit ja zurück ins Rathaus geholt worden. Gibt es da inzwischen was Konkretes? Gibt es neue Ansiedlungen, Gespräche? Was haben Sie vor?
Also Wirtschaftsförderung ist ja tatsächlich ein Schlagwort. Das heißt für jeden etwas anderes. Das heißt, auch für jede Kommune mutmaßlich etwas anderes. Wir hatten vor kurzem eine Anfrage einer Partei aus der Stadtverordnetenversammlung, die nachfragte in Bezug auf einen großen, auf ein großes Industrieunternehmen, welches Agrargeräte baut. Die wollten ursprünglich im Bereich Paderborn ein neues Werk bauen, haben dort aber zurückgezogen aufgrund von offensichtlichen Bürokratiehemmnissen. Die Frage dort war konkret, habt ihr euch damit umgekümmert, dass die nach Korbach kommen? Da muss man dazu sagen, Korbach ist ein sehr starker Standort, ist ein sehr, sehr starkes Mittelzentrum, das glaube ich, da glaube ich fest dran. Allerdings per se mal für eine Neuansiedlung eines Industrieunternehmens, welches vielleicht 30, 40 Hektar Industriegebietfläche braucht, das haben wir schlicht und ergreifend nicht. Also von daher, wir haben sehr wohl mit dem Unternehmen halt auch uns mal ausgetauscht über die genauen
Gründe. Haben Sie kontaktiert oder sind die,
haben,
auf Sie
zu? Nein, die haben wir kontaktiert. Also weil, wie gesagt, die haben dann jetzt das Ganze, die schauen jetzt europaweit. Und Entschuldigung bei aller Liebe, auch wenn ich Korbach sehr, sehr liebe, wir haben schlicht und ergreifend keine 30 Hektar Industriegebietsfläche und die werden wir auch perspektivisch nicht ausweisen können. Also von daher ist Wirtschaftsförderung sehr, sehr breit gefächert. Was aus meiner Sicht auch Wirtschaftsförderung ist, das ist halt gerade den engen Draht auch zu den Unternehmen. Ich habe eben das Gesprächsformat mit Conti angesprochen. Ich habe auch, oder wir haben auch sehr, sehr guten, einen sehr, sehr guten Austausch mit dem Konzern Weidemann oder Wacker Neuson. Und darüber hinaus sind wir intensivst mit der Korbacher Hanse halt im Gespräch, weil da werden Sie vielleicht auch noch drauf kommen. Das Thema Leerstand in unserer Innenstadt ist uns, ist natürlich.
Haben Sie meine Notizen schon begutachtet vorher? Nein. Ja, ich bin die zwar, sind natürlich nicht rausgegeben, sage ich dazu. Ich
bin zwar erst ein Jahr im Amt, aber ich habe schon verstanden, was den einen oder anderen und natürlich in der Bevölkerung auf den Nägeln brennt und das landet dann zwangsläufig halt auch
irgendwo. Gut, kommen wir aber zur Wirtschaftsförderung nochmal.
Genau. Also wie gesagt, Wirtschaftsförderung ist sehr, sehr vielschichtig. Also wir haben auch im vergangenen Jahr zwei Arbeitsformate mit der Korbacher Hanse, mit unserem Einzelhandel oder unser Handelsverbund aufgesetzt. Das ist zum einen eine Arbeitsgruppe Märkte, um halt dort zu schauen, wie kann man die vorhandenen Märkte gegebenenfalls ausbauen, optimieren. Vielleicht kann man auch was Neues machen und darüber hinaus aber auch eine Arbeitsgruppe. Und in der habe ich mich auch als Bürgermeister dann direkt halt mit eingetragen, weil ich gesagt habe, das Thema ist mir wichtig, deswegen möchte ich da mit rein. Das ist eine Arbeitsgruppe, die heißt Frequenzbringung/Leerstand. Und dort haben wir jetzt im ersten Schritt ein sogenanntes Leerstandskataster erhoben. Das heißt, wir haben alle, natürlich vollkommen datenschutzkonform, wir haben alle leerstehenden Immobilien bzw. ein Inhaber von leerstehenden Ladenlokalen in der Innenstadt angeschrieben und haben im Prinzip einen Art Steckbrief darum gebeten, dass der ausgefüllt wird, um halt einfach auch, falls, wenn sich jemand meldet, der sagt, er möchte gerne in Korbach ein Geschäft eröffnen, dass wir sofort sprechfähig sind und sagen, Mensch, wir haben da die drei und Ladenlokale in der Größe. Schau dir das mal an. Also von daher ist, wie gesagt, Wirtschaftsförderung sehr, sehr vielschichtig. Es gibt aber nicht die Wirtschaftsförderung. Und momentan läuft das hauptsächlich mit über meinen Büroleiter und meine Person und das in Verbindung mit der Hanse.
Okay, dann verstehe ich das aber richtig. Das ist schon eher Chefsache. Da gibt es keine ausgegliederte Funktion, die mal gebaut werden soll, wie es mal war, sondern das bleibt hier im Rathaus. Mit keiner eigenen Funktion oder Stelle, die geschaffen wird.
Also es bleibt definitiv im Rathaus aus meiner Sicht. Was wir nicht mehr machen werden, ist eine eigene Wirtschaftsförderungs GmbH zu gründen. Das hatten wir mal. Das hat zumindest mit dem, was ich wahrgenommen habe und was mir berichtet wurde, nicht so optimal geklappt. Ob man in irgendeiner Art und Weise in unseren Strukturen im Rathaus das Thema Wirtschaftsförderung halt dann als eine separate Stabstelle nochmal schafft oder nicht, das weiß ich im Moment nicht. Das ist aber auch für mich nicht relevant, das ist ein Titel. Wichtig ist, dass daran gearbeitet wird. Und ob das dann eine Person macht oder ob das dann drei Personen anteilig machen, das ist mir an der Stelle dann auch fast egal.
Gut, wir kommen zu den Leerständen und zur Innenstadt sozusagen. Sie haben es mir schon ein bisschen vorweggenommen. Korbach hat eine starke Position. Ein Spitzenwert in Nordhessen bei der Zentralitätskennziffer, 186 war so die letzte, die ich gefunden habe. Das heißt ungefähr doppelt so viel Kaufkraft in der Stadt, ungefähr wie sie eigentlich hergeben würde. Trotzdem gibt es eben diese Leerstände. Was gibt es außer dem Leerstandsmanagement sozusagen für Antworten von Seiten der Stadt auf die Problematik?
Also unter anderem haben wir uns im vergangenen Jahr auf die Teilnahme an dem Förderprogramm Zukunft Innenstadt beworben. Das ist ein Programm, das wird vom Land Hessen aufgelegt. Dort haben wir in, ich glaube, 2021 schon mal dran teilgenommen und ich persönlich hatte nicht sonderlich viel Hoffnung, dass wir hier auch dieses Mal den Zuschlag bekommen. Aber im Dezember konnte ich dort einen Förderbescheid abholen in Frankfurt in Höhe von 200.000 Euro. Und genau das ist das Geld, mit dem wollen wir halt auch in die Konzeptionierung in der Innenstadt mit rangehen. Wir wollen dort halt weiter Projekte umsetzen. Da zum Beispiel wollen wir versuchen, ob es in Korbach trägt, einen oder mehrere Pop-Up-Stores einzurichten. Pop-Up-Store ist im Prinzip ein Format. Dort mietet beispielsweise die Kommune ein Ladenlokal an und stellt dann dieses Ladenlokal Kleingewerbetreibenden, Neugründern, vielleicht auch Vereinen zur Verfügung, um sich dort zu präsentieren. Und gegebenenfalls darüber dann halt auch zusätzlich einen Ausbau des jeweiligen Geschäftes halt sicherzustellen. Das ist ein Versuch, den werden wir halt im Rahmen dieses Förderprogramms halt umsetzen. Darüber hinaus haben wir auch mal die Fantasie, ein Pop-Up-Museum zu machen. Also im Prinzip ein ähnliches Format, nur halt dann als eine Art Museum, weil wir haben ja nun viele auch überregional bekannte Persönlichkeiten aus Korbach, die wir momentan so auch touristisch eher noch nicht bespielen. Da sind wir tatsächlich zusammen halt auch mit dem Bereich Network oder mit dem Unternehmen Network Waldeck-Frankenberg unterwegs. Das zusammen halt mit unserem Tourismusfachmann Marc Mühlenhoff und mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier aus der Stadtverwaltung.
Andere Projekte, die da reingehören, sind noch Trinkwasserbrunnen, habe ich gesehen, und Außenraumgestaltung Professor Bierstraße. Das klingt ja erstmal nach dem, was Sie auch im Wahlkampf versprochen hatten, dass Sie sich darum kümmern wollen. Aber ist das nicht alles ein bisschen klein-klein und wo ist da der große Hebel sozusagen? Besorgt man sich da nicht oder kümmert man sich da nicht eher nur um die optischen Sachen? Einen Brunnen aufzustellen ist vielleicht gut, ja, aber wo geht es dann um die Themen demografischer Wandel, Onlinehandel und so weiter? Wie wird das eingeplant?
Also grundsätzlich hat sich natürlich das Kaufverhalten der Bevölkerung nicht nur in Korbach, sondern überall dramatisch verändert. Wir haben wie gesagt, der Einzelhandel als solches, der geht zurück. Es ist viel mehr im Onlinehandel passiert dort. Wir haben das seit Corona noch mit einer in der Corona-Zeit mit einer deutlichen Verschärfung noch gesehen. Die Zukunft der Innenstadt, und das ist kein Korbacher Problem, sondern das ist ein allgemeines Problem. Die Zukunft der Innenstadt wird anders aussehen. Wir werden dort neben Einzelhandel viel mehr halt Gastronomie umsetzen müssen. Erlebnisse schaffen, Veranstaltungen halt auch in die Fußgängerzone bringen, da sind wir auf einem guten Weg. Wir werden uns auch mutmaßlich in diesem Jahr als Tourismusort zertifizieren lassen, was dann halt auch wiederum Vorteile bringt für zusätzliche Veranstaltungen, gegebenenfalls auch weitere Sonntagsöffnungszeiten, die dann umsetzbar wären. Also es sind viele Bausteine und tatsächlich ist es so, ja, vieles ist davon kleinteilig. Nur den großen Wurf, dass jetzt, ich will jetzt gar nicht sagen, der Bürgermeister mit dem Finger schnippt und die Stadt ist wieder voll. Das wird nicht passieren. Wenn Sie, Herr Schmidt, die Idee haben, wo wir dort den einen großen Hebel haben, dann sagen Sie mir, wir packen den beide an und wir legen ihn um.
Ich stelle nur die Fragen. Das ist ein Vorteil gerade.
Das macht ja nichts.
Ich verstehe natürlich, dass die Stadt ringen muss ja auch darum, auf Antworten, die sich vorher ja nicht so zu finden, die vorher ja gar nicht Thema waren sozusagen. Das ist ja eine neue Herausforderung. Die Frage ist halt eben trotzdem, wie kann die Fußgängerzone so attraktiv gestaltet werden? Da meine ich gar nicht das Pflaster jetzt mit und nicht das Grün, sondern die Attraktion sozusagen. Also verstehe ich es richtig, da können sich die Korbacher auf mehr Veranstaltungen freuen in diesem oder dem nächsten Jahr vielleicht.
Das ist tatsächlich etwas, was wir natürlich vor allem mit der Korbacher Hanse halt umsetzen, weil die Stadt kann alles möglich, aber die kann es nicht alleine. Und ich sag mal, unser Bauhof ist durch die Vielzahl der Veranstaltungen, die wir eigentlich schon haben, das muss man ja auch dazu sagen, ist ja jetzt nicht so, als ob in Korbach tote Hose wäre, schon sehr, sehr, sehr stark beansprucht. Das muss man schon wirklich sagen. Und von daher auch ein großer, auch wenn ich die Möglichkeit habe, von hier auch ein großes Lob und ein großer Dank halt auch an unsere Kolleginnen und Kollegen im Bauhof, die, ob das Altstadtkulturfest ist, ob das Hansefestival ist, mittelalterlicher Markt, Frühlingsfest, die halt überall mit anpacken und dafür Sorge tragen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger und unsere Gäste eine schöne Zeit haben können.
Der Dank ist durchaus berechtigt, das kann man ruhig mal sagen. Sie haben, schwenken wir da mal ein bisschen von weg, im Wahlkampf gesagt, die Digitalisierung ist ein entscheidender Standortfaktor. Und das große Thema Glasfaser haben wir ja in Korbach. Ich glaube, in den Hochzeiten war die Beschwerdestelle zum Thema Glasfaser gut ausgelastet. Weiß nicht, wie sie es jetzt entwickelt hat, können Sie ja gerne was zu sagen. Vor allen Dingen aber die Ortsteile sind ja da noch ein Thema. Wie ist denn da der Stand?
Also, Sie haben vorhin, alles, was Sie gesagt haben, ist zu 100% richtig. Das ist erstmal schon mal gut. Also wir haben ja die Situation, ich hole Sie, beziehungsweise Sie werden es wissen, aber ich hole auch Ihre Hörerinnen und Hörer gerne nochmal ab. Wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser, UGG, die zugesagt haben, die Kernstadt von Korbach und drei Ortsteile, namentlich Lellbach, Lengefeld und Rehna, mit Fiber to the Home, so heißt das, also Glasfaser bis ins Haus, auszustatten. Darüber hinaus haben wir leider keine Zusage von dem Unternehmen erhalten, weil sich auch der Markt im Bereich Glasfaserausbau doch deutlich dynamisiert hat. Deswegen haben wir im Frühjahr letzten Jahres bereits einen Förderantrag gestellt, um halt den nicht eigenwirtschaftlichen Ausbau, so heißt das, über ein Förderprogramm ausbauen zu können. Damit haben wir erst eine sogenannte Markterkundung durchgeführt, dann erst einen Branchendialog, dann eine sogenannte Markterkundung und auf Basis dieser Markterkundung.
Das sind die vorgegebenen Schritte,
die
Städte und Gemeinden
durchgehen. Ja. Genau, nach dieser Markterkundung kam dann raus, okay, es gibt keinen Anbieter, der eigenwirtschaftlich ausbauen will. Das war uns ehrlich gesagt schon klar, nur das sind die vorgegebenen Schritte, wie Sie richtigerweise sagen. Das heißt, diese Formalismen mussten wir einhalten. Dann haben wir Förderantrag gestellt für den geförderten Ausbau. Beim geförderten Ausbau ist es so, dass die Kommune 10% Eigenanteil mit reinbringen muss. Bei angespannter Haushaltslage auch nicht wirklich schön, aber ist halt so. 50% davon von der Investitionssumme werden vom Bund gefördert und 40% vom Land, so man den Förderbescheid bekommt. Wir haben die Förderzusage von Seiten des, jetzt schwimme ich, ein Förderbescheid war im Oktober und einer war im Dezember. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob Bund oder Land zuerst waren. Das heißt also, wir haben auch dort die Förderzusage, können somit jetzt auch in die Ausschreibungen gehen und würden 27 den geförderten Ausbau dann umsetzen. Das heißt, wir sind da dran. Kleiner Wermutstropfen ist, förderfähig sind nicht, das sage ich auch ganz offen, förderfähig sind nach den Vorgaben der Bundesregierung nicht Anschlüsse, die bereits einen koaxialen Anschluss haben. Heißt mit anderen Worten, alle dort, wo Kabelfernsehen liegt, diese Anschlüsse sind nicht förderfähig. Das führt dann wiederum zu den interessanten Stilblüten, dass sie eine Straße haben mögen, wo das erste Haus keinen Glasfaser, keinen Koaxial, keinen Kabelfernsehanschluss hat und das letzte Haus auch keinen. Die Häuser dazwischen sind somit förderfähig, das erste und letzte Haus wäre nicht förderfähig. Also auch eigentlich flapsig gesagt der Witz in Tüten. Da werden wir dann allerdings mit unseren Dienstleistern dann rangehen und zu schauen, ob wir nicht doch mehr ausbauen können. Aber halt wie gesagt, wir sind am geförderten Ausbau dran. Wir sind im Übrigen da auch weiter als verschiedene Kommunen im Landkreis, die jetzt zusammen dieses Förderprogramm durchlaufen wollen.
Das heißt dann auf der anderen Seite, die anderen Ortsteile warten?
Ja, natürlich warten. Sie müssen warten, bis dass wir mit dem geförderten Ausbau um die Ecke kommen, weil wir leider kein Unternehmen haben, welches selbst und eigenwirtschaftlich ausbaut.
Wie sieht so der Zeitplan aus? Was wäre realistisch?
Ich hatte gesagt 27. Also 27 ist der Plan. Wir müssen jetzt halt in die Ausschreibung gehen, müssen dann halt entsprechende Dienstleister finden, sodass wir dann in 27, gehe ich von aus, bauen. Und dann Sie hatten es eingangs angesprochen, das Thema der Beschwerdestelle. Ja, wir hatten in der Hochzeit der Ausbauphase Glasfaser in Korbach und in den Ortsteilen teilweise 8 Baukolonnen, oder nicht wir, sondern das Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser hatte bis zu 8 Baukolonnen, hatte 4 Asphaltkolonnen da. Die haben irgendwie knapp 150 Kilometer Trasse gebaut. Und ich komme vom Energieversorger, ich weiß, wie das Gasnetz in unserer Region aufgebaut wurde. Das ging in den 80er Jahren los und im Jahr 2022 hat man im Rahmen des Ukraine-Krieges im Prinzip den Gasnetzausbau beendet. Das heißt, man hat da über 40 Jahre ausgebaut und hat bei Weitem nicht alle Haushalte angeschlossen. Und wenn wir sehen, was wir hier jetzt oder was jetzt hier geleistet wurde, das heißt in, sagen wir mal, 2 Jahren die Kernstadt plus drei Ortsteile fast zu 100% auszubauen, das ist eine Aufgabe, die geht nicht minimalinvasiv und die geht auch nicht geräuschlos und da funktioniert auch nicht alles. Aber ich muss sagen, die Firmen, die da gearbeitet haben, die haben wirklich, wirklich sehr, sehr fleißig. Dass da die ein oder andere Verkehrssicherungsmaßnahme und dass da die ein oder andere Arbeitsschutzmaßnahme vielleicht nicht in dem Maße umgesetzt wurde, wie es korrekt wäre, wie es halt auch dem deutschen Regelwerk entspricht und wie es auch eine deutsche Firma gemacht hätte, das diskutiere ich nicht, das ist so. Nur ist das tatsächlich dann nicht die Aufgabe und nicht die Aufgabe der Stadt Korbach, das zu sanktionieren. Das ist, wie gesagt, nicht unsere Aufgabe und wir hätten auch nicht die Ressourcen, weil, wie gesagt, bei 8 Kolonnen hatten die Kollegen aus dem Bauamt schon ihr Tun, damit, dass wir halt die städtischen Interessen halt ausreichend vertreten.
Kommen wir mal weg von dem Thema. Sie haben es schon selber angesprochen. Gastronomie wird wichtiger für die Stadt. Ein Ergebnis des letzten Jahres in den Stadtverordnetenversammlungen war ja, dass es einen runden Tisch geben soll. Wer durch Korbach läuft, sieht ja, dass entweder Kneipen aufgegeben haben, weil es keine Nachfolgeregelungen geben konnte oder weil die manchmal Vorlagen nicht eingehalten wurden. Verschiedene Gründe, sagen wir mal. Aber Fakt ist, es sind weniger, als es mal waren. Dieser runde Tisch, wie ist der Stand und was ist die Stoßrichtung?
Das war ja in der November-Sitzung war das Thema und das haben wir uns zusammen mit der Hanse auch wiederum, weil ein überwiegender Teil der Gastronomen in Korbach ist auch Mitglied in der Hanse. Das ist tatsächlich ein Baustein, den wir halt auch mit der Hanse zusammen dann halt entsprechend bespielen werden im Frühjahr diesen Jahres.
Okay, aber Konkretes gibt's
noch nicht. Sehen Sie mir nach. Es war zwischendrin so eine Lächerlichkeit wie eine Krankenhausfusion, die ein bisschen Zeit gekostet hat und alles geht nicht gleichzeitig.
Auch darüber reden wir gleich noch.
Das habe ich befürchtet.
Letzter Punkt in diesem Blog. Sie sagten im WLZ-Wahlforum zur Neugestaltung der Fußgängerzone, mir fehlt definitiv Grün. Spielgeräte und Sitzgruppen zum Verweilen waren während der Fußgängerzone sehr zuträglich. Jetzt kommt, wenn auch mit Verzögerung, dann die neue Gestaltung der Professor-Bier-Straße. Was ist geplant und kommt das Grün, das Sie sich vorgestellt haben?
Also in der Professor-Mier-Straße haben wir tatsächlich noch keine Detailplanung vorliegen. Ja, ich habe gesagt, mir fehlt definitiv Grün. Das anthrazitfarbene Pflaster ist optisch, kann man zustehen, wie man will. Ich finde es persönlich ansprechend, aber es fehlt halt tatsächlich Grün. Problem, was man hat in so einer Fußgängerzone, es ist faktisch ja keine alleinige Fußgängerzone. Und es ist genauso eine Straße, die als Rettungsweg dient. Und demzufolge ist man schlicht und ergreifend sehr reglementiert mit insbesondere dem Pflanzen von zum Beispiel Bäumen, die super wären für eine Fußgängerzone, weil die Schatten spenden. Das ist ein Thema, das werden wir uns halt weiterhin kontinuierlich anschauen. Nur ein großer Wurf wird mutmaßlich, jetzt einfach mal im Bereich der Bahnhofstraße gesprochen, nicht gelingen können, weil wir den in Richtung Bahnhof geschaut, linken Teil als tatsächlich Flucht- und Rettungsweg, Zufahrt für die Feuerwehr und den Rettungsdienst halt freihalten müssen. Das heißt, da ist man schlicht und ergreifend gefangen. Weiterer Aspekt ist, und das treibt uns halt an verschiedenen Stellen um, wir haben auch die sogenannte unterirdische Wirtschaft zu berücksichtigen, mit anderen Worten Kanal, Gas, Wasser, Stromleitung. Heißt mit anderen Worten, selbst wenn man Bäume dort pflanzen wollte, wo es vielleicht aus Verkehrssicht ginge, ist oftmals, dann sind die Leitungsanlagen im Erdreich das Problem, weil ich halt einfach nicht die entsprechenden Baugruben schaffen kann, Pflanzgruben schaffen kann, um halt entsprechend großformatige Bäume dort umzusetzen. Aber wir sind da weiterhin dran. Wir gucken uns das auch gerade in der Bahnhofstraße an, was wir dort noch tun können. Zum Bereich Professor-Bier-Straße, dort müssen wir perspektivisch ran, ja. Aber steht aber auch für dieses Jahr nicht im Haushalt. Also eine komplette Umsetzung. Wir müssen dort planerisch ran. Wir müssen aber auch vor allen Dingen dort auch wiederum an das Kanalsystem ran, welches dort sehr, sehr tief liegt. Das heißt, es gibt Riesenbaumaßnahmen und das müssen wir im Vorfeld. Und deswegen gebe ich meinem Bauamt da gerne lieber ein Jahr Planungszeit mehr, um es dann auch vernünftig mit den Anliegerinnen und Anliegern zu besprechen. Weil wenn dort große Baumaßnahmen umgesetzt werden, dann heißt das mit anderen Worten erhebliche Einschränkungen im Bereich der Zuwegung zu den Ladenlokalen. Und das will klug durchdacht sein.
Okay, also Sie versprechen, dass da die Anwohner mit eingebunden werden und immer Bescheid wissen.
Ob die immer Bescheid wissen, das weiß ich nicht, aber ich verspreche, dass sie eingebunden werden, ja.
Alles klar. Jetzt hinkt dieser Vergleich, den ich jetzt bringe, auf ganz vielen Ebenen, das ist mir bewusst, aber er war auch Thema in der Stadtverordnetenversammlung, ich meine von den Grünen, Paris. Korbach und Paris gleichbedeutend mit Weltrang. Aber im Ernst, es ging ja darum, dass Paris es schafft, die Stadt grüner zu machen sozusagen. Was, also welche Hindernisse kann Paris umschiffen, ohne dass ich jetzt wüsste, dass sie die vor Ort Geschehnisse kennen sozusagen. Aber wenn es eine Großstadt schafft, warum schafft es dann ein Mittelzentrum nicht?
Also tatsächlich ist das eine Frage, die ist fast schon gemein zu nennen, weil ich kenne die Stadtplanung von Paris wirklich nicht. Ich war zweimal in meinem Leben dort, ja, hat mir auch gut gefallen, aber kann ich nicht wirklich was Sinnstiftendes zu sagen. Wir sind auch dort unterwegs mit einem Förderprogramm zum Thema Stadtgrün und Stadtbäume, um halt wirklich auch neue Standorte für schattenspendende Bäume zu finden und halt auch vor allen Dingen
1000 Bäume war das,
genau,
das,
ja. Und vor allen Dingen auch bestehende Baumstandorte gegebenenfalls zu sanieren. Was hat man früher gemacht? Man hat früher einen Baum genommen, einen hochstämmigen Baum, hat eine kleine Baumgrube gemacht, hat den da reingesteckt, zugeschüttet und damit war der gepflanzt. Das war auch okay, dafür hat er auch sich, dann ist er auch angewachsen, aber er hat nie die Möglichkeit gehabt, im Untergrund so zu wurzeln und an sich so zu entwickeln, wie es halt seiner Natur entsprochen hätte. Das heißt, die Bäume, die wir auch teilweise auf Verkehrsinseln sehen, die verkümmern oftmals. Und da ist man heute tatsächlich auch planerisch einen Schritt weiter, dass man sagt, okay, ich brauche dann halt auch eine Baugrube, die hat 30 Kubikmeter, um halt dort ein vernünftiges, um einen vernünftigen Wuchs dort sicherzustellen. Das ist ein Thema, das geben wir halt zusammen mit unserem Grünflächenbereich halt auch an. Und da hoffe ich schon, dass wir da eine tolle Lösung kriegen.
Okay, wir bleiben dran am Thema. Grün ist denn der nächste Block auch Thema Klimaschutz. Sie hatten nämlich gesagt, im Wahlkampf Korbach hat bis heute kein Klimaschutzkonzept und keinen Aktionsplan. Da müssen wir ran. Jetzt hat im Februar 24 Stadt ja die Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, also vor ihrer Zeit noch, mit UN-Nachhaltigkeitszielen, Handlungsfeldern. Das ist aber kein Klimaschutzkonzept. Kommt da was?
Dieses Projekt Global Nachhaltige Kommune, da fühle ich mich tatsächlich jetzt einigermaßen sicher, weil ich durfte dort dran mitwirken. Damals nicht als kommunaler Vertreter, sondern als Mitglied oder Mitarbeiter eines örtlichen Energieversorgungsunternehmens. Ich fand das ein ganz spannendes Projekt. Es war wirklich auch es wurde sehr intensiv gearbeitet und das Ergebnis, was dort rausgekommen ist, nämlich dieses Projekt Global Nachhaltige Kommune, diese Nachhaltigkeitsstrategie, die finde ich wirklich gut und die gehen wir auch daran, sukzessive umzusetzen. Tatsächlich ist aus meiner Sicht da vieles drin, was halt auch auf das Thema Klimaschutzkonzept einzahlt. Wir sind derzeit dabei zu prüfen, ob es sinnhaft ist, dort aus den Ergebnissen des Projektes Global Nachhaltige Kommune auch ein Klimaschutzkonzept aufzusetzen. Ja, wie gesagt, wir sind, Korbach, das ist wieder jetzt auch ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, wir sind in 2009 dort eingetreten bei den Klimakommunen Hessen und haben dann eigentlich in der Richtung bemerkenswert wenig gemacht. Und da sind wir dran.
Das soll sich ändern jetzt.
Das soll sich ändern. Wir sind auf verschiedenen Baustellen unterwegs und ich bin auf der anderen Seite aber auch kein Freund davon, Konzepte halt zu entwickeln, wo man sich dann auf die Schulter klopft, unter Umständen Beratungsbüros viel Geld bezahlt hat und dann dieses Konzept locht, abheftet und in den Schrank stellt.
Das war schon mal mehrmals das Argument in der Stadtverordnetenversammlung. Ich erinnere mich. Wie wollen Sie sicherstellen, dass das dann hier nicht der Fall wird?
Indem wir so arbeiten, wie wir es mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie machen, dass das alle Fachbereiche bekommen und alle Fachbereiche soweit zuständig halt schauen, wie wir das idealerweise zeitnah, aber das sind alles zusätzliche Aufgaben, das muss man dazu sagen, aber wie man das halt dann umsetzt.
Ein anderer Schwerpunkt im Wahlkampf waren die Solaranlagen, PV-Anlagen auf Dächern und regenerative Energieanlagen. Wie sieht's da aus? Das Parkhaus hat ja zuletzt für viel Furore gesorgt, als Leuchtturmprojekt gestartet und dann wurde es etwas holpriger, sage ich mal. Ein abgestutzter Leuchtturm vielleicht nur noch. Wie ist der Stand da und vor allen Dingen, was sind die nächsten Projekte?
Ja, Parkhaus Photovoltaikanlage. Ich habe mich in Anführungsstrichen sehr gewundert, dass das Projekt halt, also in meinem Wahlkampf etwas gewundert, dass das Projekt auf einmal wieder aufgenommen wurde. Photovoltaik-Dachanlage auf dem Parkhaus, weil mir in 2012 schon damals noch auch als möglicher Projektentwicklung für eine Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus mitgeteilt wurde, es ging statisch nicht. Also das heißt, die Information war jetzt nicht furchtbar neu, weil die Technologie geht zwar weiter, die Module werden leichter, aber trotzdem waren die statischen Voraussetzungen alles andere als optimal. Zu dem Projekt habe ich verstanden, dass es manchmal nicht sinnvoll sein kann, Fragestellungen möglichst schnell abräumen zu wollen oder möglichst schnell erledigen zu wollen. Das habe ich gelernt. Sie wissen es, Sie waren mit dabei. Ich habe dann eine entsprechende Beschlussvorlage zurückgezogen und wir haben es halt dann 3 Monate später wieder eingebracht und dann ist es tatsächlich so beschlossen worden, wie es ursprünglich schon eingebracht war. Also von daher, das ist halt Politik, damit kann ich aber auch mittlerweile, glaube ich, umgehen. Also Photovoltaikanlage Parkhaus, die statische Überprüfung ist da, beziehungsweise wir werden das ganze Thema jetzt statisch ertüchtigen. Die Aufträge sind nach meines Wissens erteilt, sodass wir davon ausgehen können, dass wir da im ersten Halbjahr dieses Jahres auch eine Photovoltaikanlage drauf haben. Damit wollen wir nicht aufhören. Wir sind mittlerweile bei der Kläranlage Isertal dabei, zu prüfen, eine weitere Photovoltaikanlage aufzubauen. Und da werden wir uns sukzessiv halt auch alle anderen Gebäude angucken.
Welche würden sich noch eignen, Ihrer Meinung nach?
Ja, wir haben ja den großen Vorteil, in Anführungsstrichen, dass wir 4 nahezu baugleiche Hallen haben. Zumindest waren sie baugleich, als sie errichtet wurden, nämlich in Lellbach, Lengefeld, Rehnau und Weinringhausen. Leider ist es dort wohl auch so, dass es die statischen Voraussetzungen nicht vorhanden sind. Das müssen wir nochmal, das möchte ich nur gerne nochmal überprüft wissen.
Okay. Jetzt gibt es ein Spannungsfeld, das Sie vielleicht auflösen können oder bestätigen können. Zum einen gibt es eben dieses Klimaschutzkonzept noch nicht. Es gibt auch beim Freibad, was Sie ja erklärt haben, aber zunächst keine PV-Anlage obendrauf. Die kommunale Wärmeplanung läuft. Gleichzeitig haben wir eine Haushaltskrise, wenn man es so nennen kann, oder zumindest eine angespannte Lage. Wird da sozusagen der Klimaschutz ausgebremst durch die Finanzen?
Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man auf die Idee kommen könnte. Das Thema Photovoltaik auf dem Freibad, Umkleidegebäude, das hatte ich in der Sitzung schon erklärt, mache ich aber auch gerne hier nochmal. Wir haben uns dazu entschlossen, die Investkosten rauszunehmen. Zum einen halt, um tatsächlich die Investitionskosten auch zu senken. Und zum anderen ist es so, wenn wir die Photovoltaikanlage in dem geförderten Projekt der Freibadsanierung und des Teilneubaus umsetzen würden, dann hätten wir dort Restriktionen in Bezug auf die technische Ausstattung. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber da müssen Sie durch.
Wir halten das aus.
Heißt mit anderen Worten, um eine Doppelförderung zu vermeiden, darf ich keine Energie in das öffentliche Netz einspeisen. Das heißt, ich baue dort eine Photovoltaikanlage, die darf ich nur im Prinzip für die Zeit, wo das Freibad in Betrieb ist, also für die paar Sommermonate betreiben, und den Rest des Jahres kann die Anlage zwar erzeugen und den Eigenbedarf im Freibad speisen, aber darüber hinaus nicht. Ich darf also nicht einspeisen, sodass es aus meiner Sicht sinnvoll ist, mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage hier zuzuwarten und diese dann bei gegebenenfalls noch freien Investitionsmitteln separat zu errichten, aber außerhalb des Förderprogramms. Dann sagten Sie kommunale Wärmeplanung. Das ist tatsächlich auch für eine Kommune wie Korbach ein dickeres Brett, muss man sagen. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir es nach hessischem Energiegesetz.
Korbach geht ja einen eigenen Weg dabei.
Den mussten wir gehen, schlicht und ergreifend, weil im hessischen Energiegesetz, welches im Jahr 2023, glaube ich, schon galt, wurden hessische Kommunen mit einer Einwohnerzahl größer 20.000 Einwohnern verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Das ist einer der Gründe, weswegen wir nicht in die Konvoiplanungen mit der EWF mit eingestiegen sind, weil wir schon eher loslaufen mussten, schlicht und ergreifend. Da sind wir mittlerweile im Abschluss der Phase 2, also diese gesamte kommunale Wärmeplanung gliedert sich eigentlich in 4 Einheiten. Das ist einmal eine sogenannte Grundlagenermittlung. Da wird geschaut, was habe ich überhaupt für Bedarfe, wie alt sind meine Heizungsanlagen etc. Und darüber hinaus dann die Phase 2 ist eine sogenannte Potenzialanalyse. Da wird halt geschaut, was habe ich in der Region, in meiner Kommune für Möglichkeiten, erneuerbare Energien halt auch einzusetzen. Habe ich die Möglichkeit, Geothermie einzusetzen, also Erdsonden beispielsweise, habe ich gegebenenfalls Abwärme aus Industriebetrieben.
Da wird sich der Herr Rittinghaus freuen beim Thema Geothermie.
Ja, weiß ich nicht, ob er sich freut, weil wir haben einfach das Problem, dass wir in Korbach einen relativ großen Teil unseres Gemeindegebietes halt ausgeschlossen haben aufgrund unserer besonderen geologischen Untergründe, unser sogenanntes Karstgestein, welches halt dann vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie dieses würde untersagen, dort halt Tiefenbohrungen einzubringen. Also wie gesagt, kommunale Wärmeplanung, da sind wir dran, da werden wir auch dieses Jahr auf jeden Fall natürlich erst noch der Kommunalwahl drüber informieren. Also irgendwo, ich hoffe, dass wir es schaffen, dass wir noch vor der Sommerpause dort halt einen entsprechenden Statusbericht abgeben können.
Und das war der erste Teil meines Gesprächs mit Bürgermeister Stefan Kiewig. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, das vielen Korbachern am Herzen liegt, die Sicherheit in der Hansestadt. Außerdem die Krankenhausfusion, die Suche nach Kinderärzten und sein ganz persönlicher Rückblick auf 12 intensive Monate im Amt. Das hörst du nächste Woche hier in der Lokalrunde. Bis dahin, dein Dennis Schmidt.